Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast Folge Nummer 9 vom 24. Januar 2018. Es begrüßen Sie wie immer Konstantin van Leinten und
Corinna Budras.
Ja, und bevor wir gleich zu den Themen kommen, noch eine kurze Anmerkung vorweg. Wir haben auf diversen Wegen Feedback erhalten in der vergangenen Woche, unter anderem auch zwei ausführlichere E-Mails. Das freut uns, wie schon gesagt, sehr. Und ihr könnt uns immer gerne schreiben an fazeinspruch@faz.de. Hier ist jetzt der Hinweis ergangen, dass es doch schön wäre, wenn wir vielleicht in der Sendung noch etwas häufiger die konkreten Paragraphen, Absätze, Nummern und so weiter nennen können, auf die wir uns beziehen. Das haben wir ehrlich gesagt ein bisschen bewusst nicht getan bisweilen haben wir es ja auch gemacht, aber jedenfalls nicht immer sämtliche relevanten Normen. Aus zwei Gründen. Einmal, weil wir versuchen wollen, die Sendung eben auch zugänglich zu halten für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt selber Juristen sind, aber sich einfach für rechtliche Themen interessieren, dann aber mit den einzelnen Paragraphennummern nicht so furchtbar viel anfangen können und weil es auch im Redefluss ehrlich gesagt ein bisschen untergeht. Ja, also finden wir zumindest irgendwie, man hört sich so eine Sendung ja am Stück an und schreibt dann auch nicht parallel mit. Aber das muss euch alles gar nicht kümmern, denn dafür gibt es ja unsere Shownotes, die ihr in jeder Folge findet, zumindest wenn ihr die über iTunes abonniert habt, dann findet ihr immer bei den Folgen so unten drunter unter der Beschreibung so eine Sammlung von Links. Die führen zu weiterführenden Quellen, zu Gerichtsurteilen, häufig eben auch zu Artikeln auf Einspruch. Dazu übrigens Näheres unter fazeinspruch.de. Und ja, genau, da könnt ihr das also alles noch vertiefen, wenn es euch interessiert und dann eben auch mal selber nachschlagen und euch noch eure eigene juristische Einschätzung bilden. So.
Und für die vertiefte Lektüre empfehlen wir natürlich FAZ Einspruch, unser Online-Spezial für Juristen, das täglich erscheint und am Mittwoch auch ein Magazin beinhaltet.
Genau, das vorneweg. Jetzt geht's aber gleich auf in die Sendung und zwar heute mit den folgenden Themen.
Genau, das Streikverbot für Beamte hat das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche beschäftigt und deswegen beschäftigt es auch uns, weil da ganz viele grundsätzliche Themen zu besprechen sind. Dann hat das Landgericht München ein interessantes Urteil gefällt zu einem Waffenhändler, der den Attentäter von München im Sommer 2016 die Waffe geliefert hat. Und auch das ist juristisch hochinteressant, genauso wie ein Blick, den wir wagen, nach Amerika mal wieder. Denn dort muss sich Google einer interessanten Klage stellen von dem Programmierer, der im vergangenen Jahr ja für Weltruhm sorgte, als er nämlich Google einige Diskriminierungen männlicher, weißer Mitarbeiter vorgeworfen hat. Und dann schließen wir natürlich wie stets mit dem gerechten Urteil. Das also die Themen der Woche. Beginnen wir mit dem Streikverbot für Beamte. Was ist da passiert? Vier Lehrer haben sich gewehrt gegen ungerechte Bezahlung bzw. die Ausweitung ihrer Aufgaben und sind da wie mit ihren angestellten Kollegen auf die Straße gegangen, haben eben protestiert, haben gestreikt und wurden dafür, weil es eben in Deutschland noch ein Streikverbot für Beamte gibt, disziplinarrechtlich verfolgt, beziehungsweise ihnen wurde auch es wurde auch gefordert, dass sie das Gehalt für diesen Zeitraum zurückfordern. Und das ist ein Rechtsstreit, der eben das Bundesverfassungsgericht jetzt beschäftigt hat und wo Artikel 9 Absatz 3, da ist eben der Artikel.
Da haben wir jetzt doch mal.
Genau. zur Debatte steht. Ne? Also die Frage, ob es tatsächlich sich noch halten lässt im Jahre 2018, dass Beamte nicht streiken dürfen.
Ja, da sollte man vielleicht erstmal erklären, warum das überhaupt so ist, dass sie das nicht dürfen. Ne?
Ja, denn also das liegt im Wesentlichen daran an Artikel 33, das sozusagen die Grundsätze des Berufsbeamtentums. Ne? Also da ist so das Prinzip, dass der Staat seine hoheitlichen Aufgaben und noch einige mehr eben von Beamten erfüllen lässt, ne? Polizisten, Juristen, also Richter, Staatsanwälte insbesondere, aber eben auch Lehrer. Übrigens gibt es eine ganze Palette von Berufen, die als Beamter...
Wo man es gar nicht denken würde. Ne?
Genau. Förster zum Beispiel.
Lustig, dass wir beide als Förster denken, ja.
Aber eben auch Meteorologen und sowas. Ne? Also da gibt es offensichtlich eine ganze Latte. So, und die alle haben natürlich, genießen die Vorteile des Berufsbeamtentums, also können nicht gekündigt werden, haben eine spezielle Versorgung, sowohl was die Gesundheit angeht, die Beihilfe, als auch spezielle Pensionen, wenn es in die Rente geht. Und all das sozusagen zahlt der Staat und kauft den Beamten damit ihr Streikrecht ab. So ist das bisherige, der bisherige Deal.
Unter anderem auch ja mit der Idee, dass das eben einfach systemisch wichtige Funktionen sind. Ne? Also man will nicht, dass in Deutschland jetzt mal eine Woche lang die Polizei lahmgelegt ist, weil sämtliche Polizisten beschließen zu streiken. Und das wäre ja Wahnwitz und deshalb darf man das eben
nicht. Genau, es geht eben auch um eine besondere Loyalität, die diese Mitarbeiter haben gegenüber dem Staat, gegenüber ihrem Arbeitgeber. Und die umfasst eben auch, dass man wohl Kritik übt, aber eben nicht so, dass man gleich seine Arbeit niederlegt. Das alles ist eigentlich vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet, schon vor langer, langer Zeit. Nun hat sich aber Neues ergeben, also um genau zu sein, europäischer Druck, denn es gab Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2008, 2009, die in ganz anders gelagerten Fällen und die auch nicht Deutschland betrafen, aber gesagt haben, dass eben nur hoheitlich agierende Beamte mit einem Streikverbot belegt werden dürfen. Alle anderen müssen das Recht haben, zu streiken. Mhm. Und deswegen kam es eben zu der mündlichen Verhandlung hier vom Bundesverfassungsgericht, die sozusagen alles ganz ordentlich durchgeprüft haben, die Verfassungsrichter da. Und dann zu dem entscheidenden Knackpunkt kam diese Entscheidung, dieser Druck aus Straßburg eben etwas bewirkt und wird es etwas bewirken hier in Deutschland. Und da wurde hin und her argumentiert und offensichtlich lange sich mit dieser Frage beschäftigt, was sind jetzt eigentlich hoheitlich agierende Beamte? Denn das deutsche Beamtentum kennt diese Unterscheidung eigentlich nicht. Ja, also, aber man kann sie ja treffen, ne?
Die ist ja auch schon einmal aufgemacht worden in einem ganz anderen Kontext. Allerdings, da ging es, glaube ich, um die Frage Kopftuch tragen. Referendarinnen in der Staatsanwaltsstation, ob die da eigentlich mit Kopftuch auftreten dürfen oder nicht. Und da wurde dann auch die Differenzierung aufgemacht, ob sie eben in hoheitlicher Funktion auftreten, also zum Beispiel tatsächlich in einem Verfahren die Anklage führen oder ob sie quasi irgendwie im stillen Kämmerlein sitzen und einfach Schriftsätze verfassen. Ist jetzt andere Baustelle, aber da gab es auch schon mal den Ansatz, diese Frage zu stellen.
Und letztendlich, ich finde, die lässt sich auch hören, ne? Denn wenn man mal drüber nachdenkt, dann kann man natürlich zum Ergebnis kommen, klar, dass Polizisten und Staatsanwälte originär hoheitliche Aufgaben ausführen. Das liegt auf der Hand. Bei Lehrern ist es schon wieder strittig. Da gab es tatsächlich auch Stimmen, natürlich, die gesagt haben, dass das, also hoheitlicher geht's gar nicht mehr. Was ist sozusagen Bildung mehr als...
Finde ich aber überhaupt nicht. Ich meine, es gibt auch Privatschulen und es gibt auch an öffentlichen Schulen sowieso je nach Bundesland inzwischen eine Menge Lehrer, die ohnehin nicht verbeamtet sind. Insofern, das finde ich es also jetzt bei einem Richter oder einem Staatsanwalt oder einem Polizisten in der Tat plausibel. Die üben das Gewaltmonopol und das Rechtsprechungsmonopol aus. Aber bei einem Lehrer, weiß ich nicht.
Und da hast du auch schon sozusagen den Streitpunkt so ein bisschen angepackt. Denn letztendlich ist es, wenn man sich mal die blanken Zahlen ansieht, ne, also 1,8 Millionen Beamte gibt es in Deutschland. Bei Lehrern gibt es ungefähr 800.000. Davon sind schon zwei Drittel verbeamtet, das muss man sagen, das ist schon eine ordentliche Zahl, aber dann wiederum eben auch 200.000 eben nicht. Ja, und dann, das scheint ja auch in irgendeiner Art und Weise zu funktionieren, beziehungsweise ist es eben so, dass wir schon jetzt eben eine Zweiklassengesellschaft haben im öffentlichen Dienst, die durch ein Urteil gar nicht mehr heraufbeschworen wurde. Denn das war ja immer so das Gegenargument. Also interessanterweise, dass das Ergebnis dieser mündlichen Verhandlung, das, was viele Beobachter gesagt haben, ist, dass es höchstwahrscheinlich bei einem Streikverbot bleiben wird. Und das wurde immer mit zwei Argumenten dann auch tatsächlich begrüßt. Einmal, weil es dann eben nicht diese Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt.
Zwischen Beamten, die streiken dürfen, und anderen, die es nicht dürfen.
Genau.
Mit allen absehbaren auch Differenzierungsschwierigkeiten. Was ist jetzt hoheitlich und was ist nicht hoheitlich?
Richtig. Und da kann man auch sagen, ja, das ist natürlich angenehmer, wenn es die nicht gibt, aber verschließt auch so ein bisschen die Augen vor der Realität, wo man einfach sagen muss, im Beamtentum,
die gibt es sowieso.
Die gibt es sowieso. Und nirgendwo ist, finde ich, die Zweiklassengesellschaft deutlicher als im öffentlichen Dienst, wo wir nämlich auf der anderen Seite auch relativ viel prekäre Beschäftigung haben. Mhm. Ja. Oder eben auch, darüber sprachen wir beim letzten Mal, ja auch diese Kettenbefristungen, ja, also nicht gang und gäbe sind, aber die kommen schon mal vor. Ja.
Ja.
Und das, und zwar anders als in der Privatwirtschaft. Und da, finde ich, verschließt man schon so ein bisschen die Augen vor der Tatsache, dass wir eine Zweiklassengesellschaft eigentlich haben. Nun haben viele auch dann als Replik gesagt, man kann nun auch nicht alles haben als Beamter, also einerseits die ganzen Privilegien und auf der anderen Seite will man auch noch streiken.
Mhm.
Ist ein ganz pragmatisches Argument, lässt sich vielleicht auch hören, wurde jedenfalls oft auch bei uns in der FAZ natürlich auch geteilt. Ich finde auch, das hat so einen gewissen pragmatischen Charme. Ist letztendlich aber juristisch schon auch durchaus schräg.
Naja, aber es ist ja juristisch eben insofern verankert, als dass es diese hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gibt, die ja wirklich eine ganze Menge beinhalten. Wir haben das eben angerissen, Loyalitätspflicht und so weiter. Das ist ja quasi die juristische Grundierung dieses Arguments und ich finde das schon an und für sich jetzt auch schlüssig. Also sonst, wenn Beamte tatsächlich alles dürfen, was normale Arbeitnehmer dürfen, dann kann man ja auch gleich fragen, warum haben wir dann überhaupt noch ein Beamtentum? Dann können wir es ja auch irgendwie.
Wobei ja ehrlicherweise man auch sagen kann, dass der Staat sich da ja auch so ein bisschen gewisse Stillhalte, eine Stillhaltepflicht dann auch erkauft. Ja? Also wenn er im Grunde genommen so breitflächig das Beamtentum streut und da auch wirklich Leute mit beglückt mit diesen Privilegien, die, wo es vielleicht nicht auf der Hand liegt, erkauft er sich damit eben ein Streikverbot, wo man fragen kann, ob das zulässig ist. Ne? Denn wie gesagt, Streiken ist ein absolutes, also ist ein Grundrecht, ja? Artikel 9 Absatz 3, wie gesagt, das auch hochgehalten wird, immer wieder hochgehalten wird, auch hochgehalten werden muss, denn es ist natürlich auch im Austausch der Kräfte ganz wichtig. Und ich finde, das sollte man nicht allzu fahrlässig aufgeben. Und wenn jetzt hier der Staat sozusagen aus Gründen, aus Opportunitätsgründen oder vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit, ja, denn das Beamtentum ist tatsächlich die einzige Wurst, die ja vielen Menschen vor die Nase halten kann, um sie überhaupt in öffentlichen Dienst zu locken. Ja, die Bezahlung ist es nicht unbedingt. Ja,
nee.
Es ist auch die Karrierechancen übrigens nicht. Wenn ich finde, mir wäre es ehrlich gesagt inzwischen, ich habe länger auch darüber nachgedacht, wäre es inzwischen lieber, der Staat würde sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man überhaupt diese ganzen Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst attraktiver gestalten kann. Und das muss nicht immer über Geld nur laufen, sondern eben, wie gesagt, über attraktive Karrierechancen, ein attraktives Arbeitsumfeld. Das wäre mir lieber, wenn er sich da mal Gedanken würde, macht, anstatt immer das Beamtentum als
ja, also das muss man auch klar dazu sagen, ne? Die Tendenz geht dann immer dahin zu sagen, oh Gott, diese sowieso schon überprivilegierten Beamten wollen jetzt auch noch streiken, ne? Aber so überprivilegiert sind die, weiß Gott, auch alle nicht. Also in Berlin, und da sind ja in einem anderen Kontext auch diverse Klagen anhängig, sind die niederen Besoldungsgruppen der Beamtenschaft, verdienen ungefähr auf Hartz-IV-Niveau. Ja? Also und das ist dann ja natürlich tatsächlich eigentlich genau die Art von Situation, wo eben in der Privatwirtschaft auf jeden Fall gestreikt werden würde und wo es eben nicht geht. Insofern ist es schon bedenkenswert, aber tatsächlich würde es also grundstürzende Änderungen bedeuten, wenn das Bundesverfassungsgericht das jetzt zuließe, und es sieht ja auch eher nicht danach aus.
Genau, aber das reichen wir danach.
Mhm.
Und wenn es denn mal soweit ist, wahrscheinlich in ein paar Monaten, und kommen jetzt zum zweiten Thema, nämlich der Waffenhändler aus München, Konstantin.
Genau, also das ist der Mensch, der unter anderem dem Amokläufer vom Münchner Olympiazentrum seine Waffe verkauft hat. Man erinnert sich, Mitte 2016 gab es da diese schreckliche Tat. Da hat ein junger Iraner, der in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, einfach im Grunde genommen wild in die Menge gefeuert, wobei auch nicht ganz wahllos, sondern er hat sich eben gezielt ausländisch, südländisch aussehende Menschen als Ziele auserwählt, weil er, das ist auch völlig unbestritten und gut dokumentiert in seinen Unterlagen, die er auf seinem Rechner hinterlassen hat und so weiter, also von einem glühenden Rassismus selbst beseelt war. Denkt man jetzt vielleicht ein bisschen komisch als Iraner oder so, aber naja, so war es jedenfalls schlicht und ergreifend. Ja, also er selbst sah sich halt irgendwie so als Verteidiger des ursprünglich und urtümlich Deutschen an und die ganzen Kanaken und Scheißtürken, also das sind seine Worte, nicht meine, die müsse man eben mal beseitigen, und das hat er dann eben auch versucht auf diese wahnwitzige Art, hat 9 Menschen umgebracht, 5 verletzt und am Ende sich selbst erschossen. Und dann hat man diesen Waffenhändler erstmal eigentlich auf anderen Wegen ermitteln können. Man hat einen seiner weiteren Käufer, der ist irgendwie aufgeflogen im Zuge eines anderen Ermittlungsverfahrens. Den hat man dann als Lockvogel benutzt für einen weiteren vermeintlichen Deal und dabei eben den Waffenhändler gefangen genommen. Der hat diese Waffen nämlich über das Darknet vertrieben, also der, ne, kennt man ja inzwischen, der auf besondere Anonymität ausgelegte Teil des Internets, und hat sich aber für die Übergabe der Waffen interessanterweise mit seinen Käufern immer getroffen, was eigentlich untypisch ist. Ja,
normalerweise werden die so verschickt, ne? Damit man auch sozusagen im Schutze der Deutschen Post oder von DHL.
Genau. Also das ist insbesondere blüht ja natürlich ein riesen Drogenhandel im Darknet. Das ist noch das 1000-mal größere Feld als der Waffenhandel. Aber für beide gilt schon aus Praktikabilitätsgründen, aber vor allen Dingen natürlich auch aus Sicherheitsgründen, dass man sich eigentlich nicht mit den Leuten trifft. Der hat das dann so ein bisschen vorgetragen nach dem Motto, ja, ich wollte ja schauen, wem ich hier quasi die Waffen verkaufe, aber das war also jetzt eigentlich im Zuge der Ermittlungen überhaupt nicht erkenntlich, dass er da jetzt
dann hat er ein Qualitätsmanagement sozusagen auf Kundenseite.
Ja, das war der Vortrag, aber der ließ sich halt nicht besonders gut erhärten, dass er da jetzt also nur irgendwelchen wahnsinnig verlässlichen Gestalten Waffen verkauft haben würde, denn ganz ehrlich, wenn man tatsächlich jemand ist, der irgendwie verantwortlich mit Waffen umgehen kann, dann macht man Waffenschein und besorgt sich die auf diese Weise und kauft sie nicht im Darknet. Ja. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall war der also angeklagt. Zunächst mal natürlich wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz und dann eben auch noch wegen fahrlässiger Tötung in 9 und fahrlässiger Körperverletzung in 5 Fällen, entsprechend der Opfer dieses David S.
Und das ist ganz besonders bemerkenswert, denn er hat ja nie selber gefeuert. Ne? Er war ja auch gar nicht anwesend. Er hatte vielleicht auch gar nicht so viel Detailwissen über die geplante Tat, ne? Oder was?
Das ist genau die große Streitfrage dieses Verfahrens gewesen. Also die Staatsanwaltschaft fand das von sich selbst schon einigermaßen mutig, wenn aber auch eben letzten Endes tragfähig, ihn wegen fahrlässiger Tötung anzuklagen. Die Nebenklage hat ganz vehement gefordert und will jetzt auch Rechtsmittel einlegen gegen das Urteil, dass also hier die Anklage wegen Beihilfe zum Mord hätte erfolgen müssen.
Und Nebenklage, das waren eben Opfer bzw. Angehörige,
genau.
Ne? In dem Zusammenhang, wie es inzwischen häufiger der Fall ist.
Genau, ne? Insgesamt haben um die 25 Nebenkläger gab es. Und die haben vorgetragen, unter anderem, es sei ja so gewesen, dass der Händler sich mit diesem David S. vor der Tat sogar mehrfach getroffen hat. Einmal für die Übergabe der Waffe, einmal für die Übergabe von weiterer Munition, die er dann noch nachgekauft hat. Dass die sich jeweils mehrere Stunden unterhalten hätten. Und das ist tatsächlich so, also das bestreitet auch die Staatsanwaltschaft nicht, dass sowohl der Täter sowieso, aber der Händler eben auch ein strammer Nazi war. Ja, also die hatten auch diese geteilte Gesinnung. Und dann sagt die Nebenklage, na, also das liegt doch hier irgendwie auf der Hand, beides Rechtsextreme. Der eine gibt dem die Waffe in die Hand und der andere geht los und erschießt Ausländer. Wenn das keine Beihilfe zum Mord ist, dann wissen wir es auch nicht. Aber juristisch ist es ja jetzt so, es würde nicht ausreichen, wenn der Händler so, sagen wir mal, die vage Vorstellung gehabt hätte, naja, also es könnte sein, dass der Typ irgendwann mal irgendwas Dummes mit dieser Waffe anstellt, ja, sondern er müsste dann eben schon wirklich gewusst haben, okay, der plant hier am so und so vielten im Olympiazentrum in folgendem Modus der Ausführung Menschen zu erschießen. Ja, wie exakt das jetzt sein muss, ist unklar, aber es muss schon einigermaßen exakt sein, um eben diesen Beihilfevorsatz zu fassen. So jedenfalls die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Deshalb keine Anklage wegen Beihilfe zum Mord, aber wegen...
Keine Verurteilung, oder?
Auch keine Anklage.
Auch keine Anklage.
Nee, nee.
Ach so.
Die Staatsanwaltschaft hat das von Anfang an abgelehnt, weil sie eben einfach sagen, dass wir können es schlicht und ergreifend nicht nachweisen, dass er das wirklich konkret gewusst hat. Das ist natürlich auch nicht vollends auszuschließen. Es gab ja keine Zeugen bei diesen Gesprächen, aber man kann es jedenfalls nicht gerichtsfest nachweisen. Und jetzt hat er aber trotzdem, muss man sagen, mit 7 Jahren eine ziemlich satte Strafe bekommen. Also das ist für fahrlässige Tötung schon hoch. Ne? Oftmals gibt es ja bei fahrlässiger Tötung auch relativ geringe Strafen. Einfach, ne? Da kommt es dann eben wirklich drauf an. Ja, es gibt ja auch tragische Fälle von fahrlässiger Tötung, wo jemand also eben wirklich einfach nur blödes Versehen im Verkehr irgendwas und sozusagen mit dem Ergebnis dessen dann schon quasi genug gestraft ist. Und dann relativ milde davon kommt, aber hier hat man das natürlich in der Tat ganz anders gesehen. Man hat gesagt, naja, also auch wenn er jetzt nicht konkret wusste, was der Täter im Schilde führt, hätte er sich aber mal mindestens denken müssen, dass Leute, die eben im Darknet, irgendwelche übrigens auch psychisch instabilen, gerade mal 18-Jährigen, die übers Darknet Schusswaffen und Munition kaufen, dass die das nicht nur zu Zwecken der legitimen Selbstverteidigung tun, sondern es dann eben zu genau sowas kommen kann.
So, und hat es das eigentlich schon mal gegeben, so ein Urteil gegen einen Waffenhändler in diesem Ausmaß?
Nee, es hat tatsächlich noch keine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung von Waffenhändlern gegeben. Man muss da natürlich dazu sagen, es gibt auch einfach zum Glück nicht so wahnsinnig viele Waffenhändler und man kommt ihnen nicht immer auf die Schliche und dann muss man
wahrscheinlich
ja eben
auch eher Letzteres, ne?
Ja, beides vermutlich. Ja. Man kommt ihnen nicht so leicht auf die Schliche und dann muss man ja eben auch noch konkret nachweisen, dass jemand anderes, dessen Verbrechen ebenfalls ermittelt ist, tatsächlich unter den Käufern war und so. Aber hier ist es mal geschehen, die Strafe ist hoch. Das Gericht hätte sogar potenziell auch noch eine höhere Strafe verhängt, hat zugunsten des Täters eingestellt. Einmal, dass er geständig war, sich entschuldigt hat und dass seine Aussagen auch dazu geführt haben, dass weitere Käufer ermittelt werden konnten. Und zum anderen die besondere Belastung durch das Verfahren. Denn es war ja natürlich so, diese ganze Tat war furchtbar schrecklich und die öffentliche suchte einen Schuldigen und der Hauptschuldige, nämlich der Amokläufer, hatte sich ja selber umgebracht und damit kanalisierte sich natürlich auch das ganze Vergeltungsbedürfnis der Öffentlichkeit auf diesen Händler und das hat man eben so ein bisschen als besonders belastend eingestellt und damit dann aber trotzdem zu immer noch ganz stattlichen 7 Jahren gekommen.
Und das ist dann aber auch ein Verfahren, das höchstwahrscheinlich auch den BGH beschäftigen wird?
Ja, also die Nebenkläger wollen auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. Die sind eben doch der Meinung, dass man diese Beihilfe zum Mord nachgewiesen bekommt. Es gab da noch so einen etwas obskuren Nebenhandlungsstrang mit einem Hinweisgeber, der hatte sich zwischendurch mal gemeldet. Das war auch jemand, der in diesem Forum unterwegs war und der hatte gesagt, also ich habe hier quasi Beweise, irgendwelche Chats, Nachrichten und so, die belegen, dass er tatsächlich genau Bescheid gewusst hat, was mit der Waffe passieren soll. Der ist dann aber wieder untergetaucht und ließ sich nicht weiter ermitteln und die Nebenklage hängt natürlich ihre Hoffnungen daran und sagt, den kriegen wir irgendwie wieder aufgetrieben, den Typen, und dann kriegen wir es eben nachgewiesen. Das wird man sehen, wie es letzten Endes kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden in dieser Sache.
Und das Besondere eben in diesem Fall, um das vielleicht nochmal abschließend klar zu machen, ist, dass hier das bedeuten würde, eine ziemliche Ausweitung der Verantwortlichkeit von allen Menschen, die so etwas tun, die sich ohnehin mit dem Darknet dann illegal verhalten, das ist ja gar keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, wofür man sich dann eben verantworten muss. Und das sind eben nicht nur die Waffengesetze, sondern eben auch die Konsequenzen, die dann konkrete Menschen treffen.
Ja, absolut. Aber ich finde auch völlig zu Recht, denn ganz ehrlich, das muss man sich schon irgendwie denken. Oder diese Möglichkeit steht ja wohl jedem vor Augen, der solche Geschäfte tätigt.
Gut, dann kommen wir jetzt zu Google. Und das ist ein ganz besonders illustrer Fall, weil er einfach auch ein bisschen was sagt über den Zeitgeist oder über Probleme, die es jetzt ganz aktuell gibt. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Worum geht es? Google, der Internetkonzern im Silicon Valley, der sich eben offen gibt und mit tollen Arbeitsbedingungen lockt, hat seit vergangenen Jahr eine Diskriminierungsvorwürfe am Hals, die nicht, wie es in der Branche normalerweise üblich ist, sehr von Frauen geäußert werden. Da muss man sagen, die gibt es natürlich auch, aber besonders vehement in diesem Fall sind die Klagen, die von weißen, heterosexuellen, konservativen Männern geäußert werden. Und da ist nun seit Anfang Januar eine Klage anhängig in Kalifornien, die es in sich hat und die wir uns mal genauer angucken wollen, weil sie eben gesellschaftspolitisch, juristisch hochinteressant ist. Da steht im Mittelpunkt James Damore, ein junger Programmierer, der seit 2013 bei Google war, muss man ja inzwischen sagen, denn er wurde im vergangenen Jahr unter lautem Getöse gefeuert. Das ist auch ein Fall gewesen, der, ich finde, ja, wahrscheinlich sogar der Weltöffentlichkeit bewusst geworden ist.
Hat man ja auch hierzulande in den Medien durchaus lesen können.
Richtig. Und der ist seit 2013 bei Google gewesen. Als Harvard-Student hat er da angefangen und hat dann schnell einen unbefristeten Job bekommen. Hat sich da auch offensichtlich der Klage zufolge jedenfalls ganz gut entwickelt, hatte auch viele Awards erhalten.
Die Kündigung hatte nichts mit seinen Leistungen zu tun, im Gegenteil.
Genau, richtig. Sondern hat alles wunderbar geklappt. Aber es hat bei Ihnen in den vergangenen Jahren Unmut gegeben, was die Politik, die Anstellungspolitik und Beförderungspolitik von Google anging. Ja. Mhm. Also konkret die Frauen- und Diversity-Politik von Google. Und da hat er sich, das ist in dieser Klage, die übrigens 160 Seiten lang ist, aber auch ganz anschaulich ist, auch die tun wir übrigens in die Shownotes, kann sich jeder mal angucken, wer möchte. Da sind viele Beispiele, auch E-Mails oder auch Aufrufe bei Google. Die Politik wird da relativ deutlich nachgezeichnet. Und dagegen hatte er sich also vehement zur Wehr gesetzt.
Und er hatte ja eben vergangenes Jahr dieses Memorandum, also quasi so ein Schriftstück, wo er mal seine ganzen Kümmernisse mit der Konzernkultur von Google aufgeschrieben hat, veröffentlicht. Und das war es ja letztlich, worüber sie ihn dann rausgeschmissen haben.
Genau. Also um das vielleicht nochmal kurz nachzuzeichnen, es gab ein, zwei Meetings bei Google, die er in der Klage ziemlich deutlich beschreibt, wo es also im Wesentlichen darum ging, dass also ein Meeting zum Beispiel mit 100 Leuten, wo ziemlich dezidiert also die Antidiskriminierungskultur bei Google vorgehoben wurde und die einzelnen Abteilungen entweder beklatscht oder ausgebuht wurden, je nachdem, ob sie, wie hoch ihre Frauenquote war.
Ja, also diese Diversity-Schulungen ist, das hat ihm nicht gepasst. Also das und diverse andere Dinge, auch die Art und Weise, wie eben über Personalentscheidungen gefällt wurden, hat ihm nicht gepasst. Und er hat halt gesagt, das ist, hier geht die Gesinnungspolizei um, Frauen werden gezielt bevorteilt, Männer werden benachteiligt und wer sich dagegen ausspricht, der gilt gleich als Sexist, Rassist oder was auch immer.
Das hat er eben in Einzelgesprächen schon angedeutet und hat dann aber eben dieses Memorandum zur Diskussion gestellt. Mhm. So sagt er das immer. Ne? Also er hat das veröffentlicht, intern veröffentlicht. Und auch die Gelegenheit, es war ein Google Docs Dokument, ne, also auch die Möglichkeit gegeben, Kommentare da zu lassen. Ihm ging es darum, so versichert er und so steht es zumindest auch in diesem Memorandum, eine Diskussion anzustoßen.
Ja. Und wer dieses Memorandum übrigens mal gelesen hat, das gab es dann ja vergangenes Jahr schon zu lesen. Ich fand die deutsche und auch internationale Berichterstattung dazu absolut beklagenswert, weil es nämlich in 90% der Fälle als irgendwie sexistisches Manifest oder ähnliches bezeichnet wurde. Das stimmt stimmt einfach nicht. Ja, also man kann inhaltlich die Auffassung, die er da vertritt, teilen oder auch nicht. Aber das ist wirklich vorsichtig gewordet. Er weist eben einfach beispielsweise darauf hin, dass er sagt, naja, nicht alle Begabungen sind zwischen den Geschlechtern exakt gleich verteilt. Es gibt absolut exzellente weibliche Programmiererinnen und die soll man bitte auch gerne einstellen und fördern. Aber es gibt eben einfach mehr Männer, die diese Talent haben und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass wir eben bei Google mehr Männer haben als Frauen und es wird hier sozusagen übermäßig gegengesteuert und jeder, der da auch nur leise Kritik dran äußert, dem geht es gleich an den Kragen und ehrlich gesagt, das hat sich dann ja tatsächlich bestätigt, indem er nämlich in der Folge rausgeschmissen wurde.
Ja, aber um das auch nochmal sauber zu kriegen, es war eben einfach so, er hat für dieses Memorandum intern viel Zustimmung bekommen und viel vehemente Kritik. Mhm. Und da zeichnet er in seiner Klage auch einzelne Reaktionen nach, die durchaus auch wirklich sehr harsch sind. Er hat E-Mails bekommen, die sagen, er sei ein Frauenhasser und ein schrecklicher Mensch. Und ich werde dich jagen, bis entweder du oder ich gefeuert sind. Das hat zum Beispiel eine Alex geschrieben oder ein Alex. Das ist jetzt schwer zu sagen.
Das ist um das Tausendfache krasser als alles, was in diesem Memorandum steht. Ja, also das.
Aber auch durchaus offen, denn er hat, Alex jedenfalls hat, ich nehme an, es ist jetzt eine Frau. Ja. Darf ich mal davon ausgehen, dass es eine Frau ist?
Ich hoffe, es ist gar nicht.
Sonst müssen wir es womöglich nächste Woche klarstellen. Aber auch mit dem Hinweis, du kannst es auch gerne dann an die Personalabteilung weitergeben. Ich stehe hier zu meinen Schmähungen, muss man ja sagen. So, und Google hat ihn aber nicht sofort gefeuert, sondern dann eben erst einige Tage später in einem Telefongespräch. Das ist auch ein interessantes Detail, wäre natürlich in Deutschland, wo so Kündigungen natürlich auch schriftlich erfolgen müssen, ja auch nur zum Teil möglich. Also immerhin haben sie das Gespräch gesucht, er war gerade zu Hause, dann haben sie ihn angerufen und haben gesagt, du bist übrigens gefeuert wegen deiner Sicht auf Frauen. So, und das war dann nicht das Ende vom Lied, sondern erst das Ende der Anstellung und jetzt hat er Klage eingelegt und interessanterweise eine Sammelklage. Mhm. Natürlich, um Druck auszuüben, ganz klar, dieses Instrument gibt ja das amerikanische Recht im Gegensatz zum deutschen Recht, finde ich aber hier in diesem Fall auch, also zumindest erklärungsbedürftig, kann mir auch nicht vorstellen, dass er damit durchkommt, aber man kann es ja mal versuchen. Also er ist auch nicht der Einzige, der geklagt hat, er hat das noch mit einem ehemaligen anderen Mitarbeiter, ebenfalls weiß und konservativ, eingelegt, diese Klage und für sich und eine Klasse von undefinierten Weißen.
Also sie hoffen quasi, dass sich da noch weitere anschließen werden, denn nach ihrem Vortrag gibt es ja eine systemische Diskriminierung gegenüber Männern bei Google.
Ja, das Interessante ist, muss sich ja keiner anschließen.
Nee,
nach dem
nicht,
amerikanischen Recht, ne, haben wir eine Opt-out-Situation, wo im Grunde genommen niemand sich anschließen muss, sondern geht die Klage durch, dann sind sozusagen alle Männer drin umfasst, die nicht für sich sagen, sie wollen austreten und selber klagen oder eben auch gar nichts damit zu tun haben und die auf die ähnliche
Form der Diskriminierung zutreffen.
Wobei ich bei Diskriminierung, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also wenn man dann sozusagen ein einheitlicher Angriffspunkt zu finden, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, jeder Fall ist irgendwie anders und man kann jetzt zum Beispiel über Volk sagen, wo es ja auch eine Sammelklage gab, sagen, das ist hier ein Sachverhalt gewesen, der hat sich auf 800.000 Fahrzeuge niedergeschlagen
und
das ist ein
Form und
gleicher Sachverhalt.
Aber hier ist es viel schwieriger, ne? Denn also was heißt das schon, Diskriminierung? Also sozusagen, das ist ja sehr einzelfallabhängig, was ist wem jetzt konkret widerfahren. Ich finde es also so viele jetzt wirklich genau zu seiner Konstellation vergleichbare Fälle wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber zumindest gibt es mal den seinen. Und da klagt er jetzt und trägt was genau vor?
Also verschiedene Punkte des kalifornischen Rechts. Also er hat hier klagt nicht vor einem Bundesgericht, sondern eben vor einem kalifornischen Gericht, was auch nochmal eine Besonderheit ist, aber die uns nicht jetzt hier interessieren muss, dann wird es zu kompliziert. Aber letztendlich ist es so, dass er da auch natürlich verschiedene Stränge verfolgt. Ne? Also zum einen sagt er eben tatsächlich, also bei Google werden konservative weiße Männer systematisch diskriminiert. Und das macht er eben zum Vorwurf und sagt auf, da ist eben sozusagen die Frage, ist sozusagen das Thema konservativ, ist das schon ein Anknüpfungspunkt für eine Diskriminierungsklage? Das wird man eben sehen müssen. Und das Zweite ist, dass er ja gesagt hat, er hat sich hier gegen illegale Praktiken von Google gewehrt. Also die hier wird wohl systematisch, so sagt er, werden die Männer diskriminiert. Frauen bevorzugt, unberechtigterweise bevorzugt und dagegen hat er sich geäußert und er macht eben sozusagen auch eine besondere Norm des kalifornischen Rechts geltend, wo verboten ist, dass Leute wegen ihrer politischen Meinung gekündigt werden dürfen. Das finde ich irgendwie auch ein kleiner Stretch. Kann man so sehen, aber ich...
Also du meinst, ob das, was er da geäußert hat, jetzt wirklich
jetzt
unter
politische
die
Meinung ist?
Ja, aber naja, aber so ein bisschen, ne? Ich meine, Arbeitsmarkt, Politik, Geschlechtergerechtigkeit, es spielt ja durchaus auch in Fragen der Politik jedenfalls mit hinein. Könnte ich mir schon vorstellen. Und ja, das läuft jetzt, wie es ausgeht, ist wahrscheinlich schwer abzusehen. Ne? Also ich hatte damals, als die Kündigung erfolgt ist, mal eine Einschätzung, ich glaube im Wall Street Journal eines amerikanischen Arbeitsrechtlers gelesen, der meinte, er würde einer möglichen Klage, da war ja noch unklar, ob überhaupt Klage erhoben werden würde, eher nicht so die Riesenerfolgsaussichten beimessen, weil er sagt, es sei Konzernen halt schon ziemlich weitgehend freigestellt, wie sie ihre Unternehmenskultur gestalten und hier gerade die in der umgekehrten Konstellation wäre es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, also wenn jetzt ein Konzern sagte, wir bevorzugen gezielt weiße Männer und diskriminieren Frauen, aber so rum, wie es hier angeblich sein soll, sei das also vermutlich innerhalb des Gestaltungsraums, den man als Arbeitgeber eben so hat. Und noch dazu sozusagen diese ganze Kontroverse, die dieses Memo dann ausgelöst hat, sei auch für sich genommen schon tragfähiger Grund, ihn rauszuschmeißen. Aber
genau, das da hat er sozusagen,
ist ja auch nur eine Meinung.
Genau, da hat er sozusagen damit dafür gesorgt, dass es ein Hostile Work Environment gibt, also eine feindselige Arbeitsstimmung. Das ist jedenfalls auch ein Argument, was immer wieder genannt wurde. Man muss vielleicht, wir kommen jetzt auch gleich mal zu der deutschen Sicht, finde ich einfach mal, das macht ja vielleicht auch mal Spaß oder ist jedenfalls ganz interessant zu sehen, wie es hier in Deutschland wäre. Aber die amerikanischen Besonderheiten kann man hier eben nicht aus dem Blick behalten, denn das amerikanische Kündigungsrecht ist nun einfach mal laxer als das deutsche. Da werden Leute aus ganz anderen Gründen gefeuert. Und das ist sozusagen, kann man wiederum auf der Empörungswelle auch nochmal dran erinnern. Im deutschen Recht ist es eben schon so, dass ich der Meinung bin, dass dieser Mensch schon gar nicht gekündigt worden wäre in Deutschland. Denn
also nicht wirksam.
Nicht wirksam, denn ehrlich gesagt, also das Kündigungsrecht ist hier in Deutschland nun mal wesentlich rigider als das amerikanische. Und das war ja auch immer der Grund, ne? Warum das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 2006 hier in Deutschland eingeführt wurde, ja auch ganz lange Zeit umstritten war, insbesondere bei den Arbeitgebern, die ja immer gesagt haben, na, wir haben ja schon so ein großzügiges Kündigungsrecht, also großzügig für den Arbeitnehmer. Ne? Das heißt,
wobei das AGG ja noch mehr als nur Kündigungen betrifft.
Also ja, richtig, da geht es eben auch um Beförderung und so weiter und so fort. Ne? Und die haben aber immer gesagt, da kommt sozusagen der rigide Antidiskriminierungsschutz nochmal oben drauf. Hier ist eben einfach die Frage, ne? Also ob er schon gekündigt worden wäre. Ja. Also wenn man jetzt hier sagen könnte, er hätte schon konkrete Mitarbeiter beleidigt oder so. Das
hat er aber nicht.
Hat er aber nicht, genau. Das wäre ehrlich gesagt jetzt ein Kündigungsgrund, der jetzt auch nicht komplett überzeugend ist. Dann müsste er schon ganz tief in die Beleidigungskiste greifen, um Dinge fürchten zu müssen. Und ansonsten...
ist das eben einfach eine Äußerung zur Unternehmenskultur, die der Arbeitgeber so teilen kann oder auch nicht, aber die jedenfalls völlig legitim ist und einem als Arbeitnehmer auch zusteht. Also man muss ja auch in der Lage sein können, auf Missstände innerhalb des Betriebs hinzuweisen. Und das hat er ja auch wirklich lange Zeit intern zunächst mal versucht, allerdings eben ohne jeden Erfolg. Da ist er nur vor Wände gelaufen, bis dieses Memo dann eben öffentlich geworden ist letztlich.
Dann bliebe noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wie gesagt aus dem Jahre 2006, was die Mitarbeiter noch zusätzlich schützt, und zwar vor Benachteiligung gegenüber verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen. Rasse, Geschlecht, Religion, Alter sind so klassische Diskriminierungsmerkmale, die natürlich verboten sind. Und hier in diesem konkreten Fall könnte man sich überlegen, ob vielleicht die Weltanschauung hier eine Rolle spielen könnte. Alle anderen finde ich nicht so wahnsinnig einschlägig. Und da ist ganz interessant, habe ich mal nachgeguckt, was die einschlägige Kommentare dazu schreiben zur Weltanschauung, die im Grunde genommen sich sehr an diesen Religionsbegriff nur eben in säkulärer Art und Weise anlehnt. Und da muss es eben um Fragen grundlegender Art gehen, des Woher und Wohin der menschlichen Existenz. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Formulierung, die der Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing aus der Uni Bonn in seinem Kommentar benutzt hat.
Also das hätte hier wahrscheinlich nicht das Gewicht.
So weit geht in diesem konkreten Fall, wage ich zu bezweifeln. Es müsste eben Konsequenzen für das Verhalten der Menschen in der Welt haben und eben nicht nur Teilaspekte betreffen. Also hier würde man mit der Weltanschauung und dem AGG wahrscheinlich auch nicht besonders weit kommen. Aber wie gesagt, ist auch gar nicht schlimm, weil der Kündigungsschutz in Deutschland so viel weiter reicht. Was dieser Fall eben aber auch besonders deutlich zeigt, ist, dass es jetzt sozusagen ein bisschen das Pendel rumschwingt und dass man da auch jetzt aufpassen muss, dass man sozusagen alle mitnimmt, ne? In der im Kampf gegen die Geschlechterdiskriminierung.
Ja, ich finde das also, ne, Google ist natürlich auch ein bisschen in einer schwierigen Lage, weil von der einen Seite wird ihnen halt vorgeworfen, sie seien irgendwie sexistisch und immer noch männerdominiert. Und es ist natürlich tatsächlich so, dass bei Google deutlich mehr Männer arbeiten als Frauen, insbesondere in den Programmiererpositionen. Ich meine, es wären so ungefähr 3/4 Männer oder sowas, aber nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, jedenfalls deutlich mehr. Auf der anderen Seite wird ihnen dann jetzt eben von Männern wieder more vorgeworfen, dass sie quasi überkorrigieren würden. Ich finde diese ganze Debatte, ich tue mich ehrlich gesagt immer schon sehr schwer damit, die Aufregung überhaupt nachzuvollziehen, denn ja, sicher arbeiten bei Google mehr Männer als Frauen. Woran liegt es? Es liegt daran, dass mehr Männer Informatik studieren als Frauen und einfach der Bewerberpool.
Na, schon, Konstantin, das ist ein bisschen kurz gedacht, denn wir haben ja nun gerade in der Tech-Branche oft einfach jetzt die Berichte von Frauen, die sagen, das ist nicht nur einfach jetzt eine männerdominierte Welt, sondern auch eine geradezu frauenfeindlich dominierte Welt.
Ja, aber das findet ja trotzdem ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also als Arbeitgeber muss ich ja erstmal einfach aus dem Pool von Kandidaten schöpfen, den es gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, und der Pool ist so, wie er ist, und es studieren deshalb weniger Frauen Informatik als Männer, weil sie quasi gewärtigen müssen, dass sie in diese Welt eintreten werden, die so wahnsinnig sexistisch und frauenfeindlich ist und es deshalb sozusagen von Anfang an als unattraktiv empfinden. Das kann sein, Klammer auf, ich bezweifle es, Klammer zu, aber selbst wenn es so wäre, würde es ja an der unmittelbaren Personalpolitik erstmal nichts ändern können. Ja? Also man kann ja nur die Leute einstellen, die eben da sind und es studiert haben. Und ich will überhaupt nicht bestreiten, es gab ja viele Debatten über Sexismus in der IT-Welt, Stichwort Jacob Applebaum und so weiter, das müssen wir jetzt nicht alles aufbauen. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es das in der IT-Branche gibt, genauso wie es das auch eigentlich irgendwie in allen Branchen im kleineren
Umfeld. Wir haben ja ehrlich gesagt auch eher das Problem, dass die Frauen dann in Scharen weg rennen. Ne? Also sie ist ja nicht so, als würden sie gar nicht da anfangen, sondern sie drehen dann irgendwann sie alle. Ne? Das ist auch immer schwierig in solchen generellen Termini zu diskutieren. Natürlich gehen nicht alle Frauen weg, aber das ist jedenfalls die Diskussion der vergangenen Jahre, die wir sehen, dass es da immerhin Vorbehalte gibt.
Ja, das ist die Diskussion, aber wie gesagt, also ich tue mich jedenfalls immer sehr schwer damit, von einer einfach mathematisch mal relativ einfach feststellbaren Ungleichverteilung auf sozusagen systemische Ungerechtigkeiten zu schließen. Also das leuchtet mir überhaupt nicht ein und zumindest meine subjektiven Erfahrungen, ich war selber früher mal im Informatik-Leistungskurs und habe lange Jahre programmiert und damals zumindest in, also das ist jetzt natürlich auch nur anecdotal evidence und belegt erstmal nichts, aber damals war die Kultur an der Schule und auch bei den Einführungsveranstaltungen der Uni ist eigentlich eher so, dass das abgefeiert wurde, wenn Frauen das gemacht haben und es war immer so, ja toll, wir möchten gerne mehr Programmiererinnen haben und so. Es war sicherlich keine Atmosphäre von bleibt uns fern, das ist hier ein elitärer Männerclub.
Richtig, aber das war jetzt die Ausbildung, ne?
Ja, nicht klar. Und nicht die Arbeitswelt.
Nicht die Arbeitswelt, die ja nochmal einen ganz eigenen Regeln unterliegt. Ich finde den Fall deswegen spannend, weil er, wie gesagt, mal deutlich macht, was da für Kollateralschäden natürlich auch stattfinden und tatsächlich auf dem Weg zur Gleichberechtigung natürlich auch zwangsläufig Benachteiligungen passieren müssen.
Ja, womöglich. Das weiß ich nicht, ob sie das müssen, ehrlich gesagt. Also sie tun es, aber ich finde das immer regelmäßig verunglückt und ich finde es auch gar nicht so schwer. Also der Königsweg so schlicht und ergreifend stellt die Leute nach Qualifikation ein und gut ist es.
Aber die Frage ist, ob das nicht ein bisschen naiv ist, denn Entschuldigung, naiv ist natürlich auch ein gemeiner Vorwurf, aber du kannst ihn ab. Du kannst ihn ab. Weil letztendlich, ich meine, was ist schon gleiche Qualifikation, ne?
Ja.
Das kann man ja auch ganz unterschiedlich sehen.
Gewiss, aber sozusagen, das ist ja trotzdem ein Merkmal, das sich zumindest so halbwegs messen lässt und dann auch in Konkurrentenklagen und Ähnlichem eben irgendwie erforscht wird. Und nun ja.
Und was eben einfach deutlich ist, und da kann man einfach nicht drüber hinweg gucken, ist, dass sich zumindest auch Männer da diskriminiert fühlen.
Und der Damore hat hier ja noch Glück im Unglück gehabt, wenn man so will, ne? Denn der ist jetzt halt irgendwie mal zum Posterboy der amerikanischen konservativen Bewegung geworden. Ja. Der ist jetzt zwar sein Job los, aber dafür wird er halt überall hin als Redner eingeladen und hat irgendwie wahrscheinlich sich so mit anderen Erlösquellen erschließen können. Aber es gibt mit Sicherheit auch eine gewisse Zahl von Leuten, denen es vielleicht ähnlich ergangen ist, die aber einfach keiner kennt und die dann sozusagen noch eher Opfer einer möglicherweise übersteuernden Antidiskriminierungspolitik werden.
Genau, und das ist ja noch eine andere Klage, anhängig wiederum von Frauen gegen Google, die eben da die ungleiche Bezahlung beklagen und auch das wird den Konzern lange beschäftigen, aber wie gesagt, spannend auch vor dem Hintergrund, dass in Deutschland das wahrscheinlich alles ganz anders laufen würde. Aber jetzt kommen wir zum gerechten Urteil und das stellt uns Konstantin jetzt vor.
Das ist ein Problem, mit dem sich wahrscheinlich die meisten von euch ein bisschen identifizieren können, zumindest diejenigen, die gelegentlich mal Bahn fahren. Da gab es eine ganz lustige Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt. Da hat ein Mann die Bahn auf Schmerzensgeld verklagt mit der Argumentation, er sei mit einem ICE gefahren, hätte dort die Toilette aufsuchen wollen, dies aber nicht tun können. Sie sei nämlich verschlossen gewesen. Und zwar, weil offenbar das Bahnpersonal es vorher versäumt hatte, da den Wasserkanister neu zu befüllen und dann konnte man wohl nicht spülen oder so und deshalb war die halt abgeschlossen. Und dann hat er sich also mit zusehends zerknirschterer Miene da in seinem Sitz herumgedrückt und dann nach 2 Stunden also einer Bahnmitarbeiterin gesagt, schließen Sie jetzt diese Tür auf oder es geschieht ein Unglück. Das hat sie dann auch getan und dann konnte er sich da erleichtern. Aber die Bahn hat ihm sogar immerhin 100 € gezahlt. Er wollte aber noch mehr Schmerzensgeld tatsächlich. Also kann ja auch möglicherweise physisch schmerzhaft sein oder jedenfalls eine unangenehme Situation. Hat er weitere 300 € zugesprochen bekommen. Das Urteil ist übrigens schon etwas älter, aber ich würde sagen, die Problematik ist dauerhaft akut, dass in der Bahn alle möglichen Dinge nicht funktionieren, Toiletten durchaus mit eingeschlossen. Ich würde sagen, ein gerechtes Urteil nach meinem Empfinden.
Ich kann mich da auch ganz anschließen, lieber Konstantin. Dann belassen wir es dabei.
Ich würde auch sagen, haben wir heute eine etwas kürzere Folge, aber das ist.
Das wollten wir nämlich auch mal versuchen. Ne? Wir versuchen jetzt verschiedene Formate, freuen uns auch sehr, wenn Sie uns Ihr Feedback geben, ob Sie es entweder länger oder kürzer haben wollen, präziser oder
mehr Themen, weniger Themen. Also so ein bisschen machen wir es natürlich schon auch so, wie wir es selber irgendwie für sinnvoll halten, aber wir sind natürlich absolut offen für eure Meinungen und Kommentare. Nochmal an faz-einspruch@faz.de oder über Twitter an Corinna Butras bzw. Konstantin van Leinden. Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir danken recht herzlich für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns.
Ja, tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.